Presse.
Seit Dienstagabend ist es fix. FPÖ und ÖVP werden in den nächsten Tagen und Wochen über eine blau-türkise Regierung verhandeln. Die Herausforderungen, an denen schon türkis-rot-pink gescheitert sind, die sind freilich gleich geblieben. Österreich hat ein 18 bis 24 Milliarden großes Budgetloch zu stopfen. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Wie plant die FPÖ, Österreichs Staatshaushalt zu sanieren? Was sagt sie zu einem möglichen Defizitverfahren Österreichs? Und woher will sie dann das Geld für ihre Wahlversprechen nehmen? Und darüber spreche ich heute mit Ulrike Weiser aus dem Innenpolitikressort der Presse. Hallo.
Hallo.
Mittlerweile ist es fix. Die FPÖ und die ÖVP werden Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Bei den geplatzten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS, da waren ja Budget bzw. Budgetkonsolidierung das große entscheidende Thema. Von der FPÖ hat man diesbezüglich inhaltlich wenig gehört. Die haben eher darüber moniert, dass sie nicht mit am Verhandlungstisch sitzen. Deswegen jetzt die Frage, welche konkreten Lösungsvorschläge hat denn die FPÖ für das zu stopfende Budgetloch so in der Schreibtischschublade?
Naja, also einen umfassenden Lösungsansatz kennt man nicht. Was man weiß, ist, wie sich die FPÖ vorstellen würde, wie man für das erste Jahr 6 Milliarden einspart. Das wäre der nötige Betrag ohne Defizitverfahren. Und die Sachen, die sie anführt, sind, muss man ehrlich sagen, auch nicht rasend überraschend. Vieles kennt man von der Menüliste des Fiskalrats. Der erste Punkt sind die Förderungen. Da gibt es tatsächlich auch etwas zu holen. Also es gab ja eine Budgetdienstanalyse für die Jahre 2017 bis 2022. Da hat man gesehen, dass in diesem Zeitraum die Förderungen doch, und da sind Krisenmaßnahmen nicht hineingerechnet, um 35% angestiegen sind. Im Bereich Umwelt, Klima, Mobilität haben sie sich verfünffacht. Das ist auch der Bereich, wo die FPÖ hinsieht und wo sie auch Gemeinsamkeiten mit der ÖVP sieht, weil das Förderungen waren, die vor allem auch auf Betreiben der Grünen etabliert wurden. Einige Förderungen davon, das ist relativ praktisch, laufen sowieso aus. Also da geht es zum Beispiel um eine Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen oder Zuschüsse für den Heizungstausch oder steuerliche Begünstigungen für E-Autos, also dieser Bereich. Da wären circa, wenn man so optimistisch rechnet, 3,2 Milliarden zu holen, wobei die Frage ist, ob das alles 2025 schon realisierbar wäre. Dann sagt die ÖVP, auch das ist jetzt irgendwie ein Evergreen der Innenpolitik. Man muss sich anschauen, wo es Doppelgleisigkeiten in den Förderungen gibt zwischen Bund und Land. Da wird keiner widersprechen, dass das schlau wäre. Dann auch schon viel diskutiert, der Klimabonus. Die Frage ist, ob man den sozusagen ganz wegtut. Die Frage ist auch, was macht man mit der CO2-Steuer? Stand jetzt, weil wenn man die streicht, verliert man ja Geld. Stand jetzt würde die FPÖ die nur nicht erhöhen, denn die hängt ja mit dem Klimabonus zusammen. Dann auch schon bekannt sind Einsparungsmaßnahmen bei der Bildungskarenz. Und dann schaut, und da sind wir wieder beim Thema Mobilität, die FPÖ auch Richtung öffentlicher Verkehr zum Beispiel, also die Bahnoffensive. Da könnte man entweder Projekte stoppen oder aber tatsächlich das bestehende Angebot auch ausdünnen. Wurde das zumindest angedeutet. Also das sind so mal Bereiche, wo man hinschaut. Interessant ist auch zum Beispiel, was jetzt nicht explizit erwähnt wurde, ist das Sky Shield, das Raketenabwehrsystem, das europäische. Das ist erstens nicht budgetiert und zweitens hat die FPÖ, wiewohl sie im Wahlprogramm vollmundig versprochen hat, dass da viel Geld zu holen wäre, nämlich um die 6 Milliarden, wenn man da nicht mitmacht, das jetzt nicht mehr explizit unter Einsparungen angeführt. Einerseits, weil sie selber oder vor allem, weil sie ja auch selber Geld dem Bundesheer zur Verfügung stellen würde, nicht für Sky Shield, aber sozusagen für andere Maßnahmen. Also das ist jetzt eher eine sicherheits- oder außenpolitische Frage, weniger eine finanzielle Frage, Stand jetzt.
Und vielleicht schon auch ein bisschen Taktik. 6 Milliarden Euro wird man allein im ersten Jahr einsparen müssen. Jetzt gibt es viele Expertinnen und Experten, die sagen, dieses ganze Thema Förderungen anzugehen, das wird wohl etwas länger dauern und nicht schon im ersten Jahr der kommenden Legislaturperiode dann diese Einsparungsergebnisse erzielen. Wie ist denn da der Plan über die gesamte Legislaturperiode? Weiß man da etwas?
Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Das ist nämlich ein Schönheitsfehler, was die bisherigen FPÖ-Informationen betrifft. Die haben nur ein bisschen was erzählt zum ersten Jahr, also nicht zur gesamten Legislaturperiode. Und das liegt nicht daran, dass ich da zum Beispiel nicht nachgefragt hätte, sondern dass man mir dezidiert geantwortet hat, naja, also man setzt auf das permanente Nachadjustieren, das quasi beständige Drehen vieler kleinen Schrauben. Ich meine, ganz so wird das sozusagen nicht ablaufen. Man wird sozusagen einen Plan vorlegen müssen im Koalitionspakt. Aber Stand jetzt weiß man nicht so genau, was sich die FPÖ da langfristig vorstellt. Ein weiterer großer Schönheitsfehler ist, dass die FPÖ ja sehr viel, andere Parteien auch natürlich, sehr viel im Wahlkampf versprochen hat. Lauter Dinge, die Geld kosten. Der Wirtschaft Dinge versprochen hat, Arbeitnehmern Dinge versprochen hat. Wenn man jetzt diese 6 Milliarden einsparen würde, wäre kein Geld, nämlich genau gar keins für diese Wahlversprechen da. Und worüber man auch nachdenken muss, ist, wenn man alle Klima- und Ökoförderungen zusammenkürzt, was ist dann mit Strafzahlungen, wenn Österreich die Klimaziele nicht erfüllt? Das heißt, das, was die FPÖ da jetzt, man kann nicht sagen, präsentiert hat, aber was so ein bisschen durchgesickert ist, ist ein Mini-Puzzlestein von einem größeren Bild, das wir jetzt noch nicht kennen.
Es wird ja auch erst in den Verhandlungen klar werden, wie dann der tatsächliche Plan ausschaut. Eine Idee, die die FPÖ auch da genannt hat, ist so etwas wie ein eigenes Staatssekretariat für den Abbau von Bürokratie. Also das klingt ein bisschen nach den USA, wo Elon Musk für Donald Trump so eine Behörde bald leiten soll, oder gleich gar nach Argentinien. Wie genau stellt sich die FPÖ das vor?
Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe keine Details. Ich meine, was aufgefallen ist, ist, dass dieses Thema Bürokratieabbau momentan im Mode ist. Es ist im Steiermark-Wahlkampf von Seiten der ÖVP aufgekommen. Du hast internationale, wenn auch eher extreme Beispiele genannt. Was ich mich frage, ist, wenn die FPÖ über Bürokratie schimpft, meint sie oft Regeln, die von der EU sozusagen, also sozusagen EU-Rechtsgut sind. Ich frage mich, was da ein nationales Staatssekretariat zum Bürokratieabbau beitragen kann. Außer, dass es auch hier dann sozusagen ein bisschen mehr Bürokratie gibt. Aber ehrlicherweise kann ich dazu nicht viel sagen. Also Milei und auch Elon Musk sind ja sehr extreme Beispiele. Milei, der dann sagt, er will den Staat von innen aushöhlen und so etwas. Und wo dann reihenweise Beamte entlassen werden. Also sowas kann ich mir jetzt für Österreich nicht vorstellen.
Nicht einig geworden sind sich Türkis-Rot-Pink in ihren Verhandlungen ja beim ganz großen Thema Pensionsreform. Es waren da vor allem die Neos, die da auf Reform und eben auch Anhebung des Pensionsantrittsalters bestanden haben. Wie schaut's da jetzt bei Blau-Türkis aus? Die Pensionistinnen und Pensionisten sind ja auch von diesen beiden Parteien eigentlich Wählerinnengruppen.
Ja, wobei ich glaube, also für die ÖVP spielen sie noch die größere Rolle als für die FPÖ. Was stimmt, ist, dass die FPÖ beim Thema Pensionen bisher sehr rigoros war. Also man war ganz kategorisch gegen eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. Man war vehement dafür, dass kleine Pensionen über der Inflation angehoben werden. Was man so aus den Verhandlungen gehört hat, ist, dass sich die ÖVP sehr wohl eine Anpassung unter der Teuerung vorstellen kann. War da jetzt sozusagen, hat da auf Reformen nicht so sehr gedrängt wie die Neos, weil sonst hätten wir ja schon längst Pensionssystemreformen. Aber die war da sicher gesprächsbereiter als die SPÖ. Ich glaube, bei der FPÖ wird man auch schauen müssen, welcher Bereich sich da durchsetzt, beziehungsweise auf wen der Parteichef hier auch hört. Ich glaube, dass zum Beispiel die Sozialsprecherin, die Frau Belakovic, sicher andere Ansichten hat als der Wirtschaftsflügel. Ich würde aber schon glauben, dass da ein bisschen was geht. Was auf jeden Fall geht, aber ich glaube, das wäre ja eben auch mit der SPÖ gegangen, sind Maßnahmen zur Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters. Ich glaube, das ist recht unumstritten. Aber alles darüber hinaus muss man auch schauen, welche Kräfte da jetzt innerhalb der FPÖ sich durchsetzen.
Diese Ideen, die du vorhin aufgezählt hast, das wäre jetzt alles von der Ausgabenseite sozusagen. Es ist ja jetzt in den letzten Wochen schon ganz viel darüber gesprochen worden, wie ein guter Mix von Konsolidierungsmaßnahmen ausschauen kann, ausgabenseitig, einnahmenseitig. Die Industriellen Vereinigung hat da vor ein paar Tagen erst gesagt, sie hätte sich eben von der Dreierkoalition gewünscht, die Konsolidierung solle rein ausgabenseitig erfolgen. Wird das jetzt so passieren oder gibt es auch auf der Einnahmenseite Ideen?
Also die FPÖ geht mit der Ansage rein, also man will diese Tür erstmal gar nicht aufmachen, ausnahmeseitig, weil sonst wird sozusagen im System nichts eingespart. Tatsache ist aber auch, und dass das wahrscheinlich so nicht durchzuhalten ist, weil sie haben ja auch Projekte, die sie finanzieren wollen. Auf was sich die genau einigen werden, man weiß es nicht. Erwähnt wurde von Seiten der FPÖ so etwas wie ein temporärer Solidaritätsbeitrag, aber das ist jetzt sehr wolkig. Und die Frage ist, was heißt temporär? Wen soll das treffen? Welche Höhe? Das sind lauter Fragezeichen. Aber ich würde sozusagen vom Bauchgefühl mir denken, wenn man auch Reformen und Projekte und Wahlversprechen realisieren will, wird man nur mit Einsparungen wohl nicht durchkommen.
Viel diskutiert wurde auch über diese unterschiedlichen Konsolidierungspfade, die zur Auswahl stehen oder standen, also über 4 Jahre, über 7 Jahre, bewusst eingegangenes Defizitverfahren oder nicht. Wo steht denn da die FPÖ?
Also die FPÖ hat klargemacht, dass sie kein Defizitverfahren will, sagt die ÖVP auch. Ob 4 oder 7 Jahre, da weiß ich von der FPÖ noch nichts. Ich meine, 4 Jahre muss man sagen, ohne Defizitverfahren, das wäre sehr knackig. Also ich glaube, es sind wir da bei diesen 24 Milliarden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hinkriegen würde. Also würde ich eher auf die 7 Jahre tippen, aber ich weiß es nicht.
Ganz prinzipiell, du hast vorhin auch schon verschiedene Flügel innerhalb der FPÖ angesprochen. Mit welchem Selbstverständnis geht eigentlich die FPÖ an diese Budgetkonsolidierung heran? Sie nennt sich ja immer noch die soziale Heimatpartei. Andererseits hat beispielsweise das Wahlprogramm der FPÖ von Seiten der Wirtschaft großen Applaus bekommen. Also wo genau innerhalb dieses Spektrums von liberal bis sozial verortet sich eigentlich die FPÖ?
Ja, da wird tatsächlich die Regierungsbeteiligung der FPÖ uns mal erstmals eine klare Antwort liefern, weil wenn man die FPÖ fragt, in ihrem Selbstverständnis will sie beides sein. Neuer für die FPÖ war im Wahlprogramm dieser klare Fokus auf die Wirtschaft. Im Wahlprogramm ist es leicht, beiden Seiten, Arbeitnehmern, Arbeitgebern, was zu versprechen. Jetzt sagen sie Sachen, die eh so ein bisschen no-na sind, nämlich, dass man sozusagen keinen sozialen Flächenbrand will. Also man will nicht die neoliberale Partei sein, die alles zusammenstreicht und sozusagen die Schuldensuppe ausbaden muss. Auf der anderen Seite hat die Wirtschaft hohe Erwartungen auch an die FPÖ. Ich kann es vielleicht an einem kleinen Beispiel zeigen, wie komplex das ist. Ich habe zum Beispiel überlegt, wie ist denn das mit den Bauern? Also die FPÖ hat ja sozusagen auch so im Hintergrund so ein bisschen angesprochen, ja, man möchte sich auch diese Abtauschförderungen anschauen, also die Klientelförderungen, die Grünen, das haben wir schon besprochen, haben da einiges bekommen. Aber wie ist das mit dem, was die ÖVP bekommen hat? Und da schaut man jetzt auf eine sozusagen traditionelle ÖVP-Klientel, die Bauern. Das da würde man sagen, okay, logisch, dass die FPÖ da hingreifen will. Auf der anderen Seite ist die FPÖ recht stark am Land. Wie groß ihr Wähleranteil unter den Bauern ist, weiß man nicht, weil es ist eine sehr kleine Gruppe. Allerdings, also man kann sagen, es ist keine sehr relevante Gruppe, aber es ist auch wieder eine proteststarke Gruppe. Detail am Rande, einer der wichtigsten sozusagen Leute oder Berater von Herbert Kickl ist Reinhard Teufel, Niederösterreich, der ist Landwirt. Der wird vielleicht auch das eine oder andere dazu sagen. Und dazu kommt, ein großer Teil des, sozusagen, wir reden da so über 2 Milliarden Euro, die Landwirte bekommen, ist gebunden durch EU-Gelder und Kofinanzierung von Bund und Ländern. Das ist auf Jahre gebunden, da kann man gar nicht hingreifen. Also manches, was so ein bisschen auf der Hand zu liegen scheint, bringt eigentlich gar nicht so viel sozusagen Sparpotenzial. Das heißt nicht, dass dort nicht auch gespart wird, aber es ist nicht immer ganz so einfach.
Ja, spannend, weil du schon eine ÖVP-Klientel angesprochen hast. Jetzt würden da laut diesen FPÖ-Vorschlägen viele Dinge gestrichen, die die letzte Regierung erst unter ÖVP-Führung eingeführt hat. Du hast schon gesagt, viele dieser Projekte tragen eine grüne Handschrift, aber würde das nicht noch mehr, gerade wenn es besonders grüne Projekte waren, unterstreichen, dass die ÖVP wenig gewinnen könnte mit so einer Regierungsbeteiligung? Zuerst führt sie mit der einen Partei etwas ein, in der nächsten Legislaturperiode schafft sie mit der anderen Partei das Gleiche wieder ab. Da spricht sie sich doch selber die Glaubwürdigkeit ab.
Ja, das Glaubwürdigkeitsproblem der ÖVP zieht sich jetzt durch. Also sozusagen, wir beginnen da überhaupt bei der Tatsache, dass sie mit der FPÖ eine Koalition bilden will. Ich glaube, sie hat da gerade größere Sorgen als einzelne Förderungen, die dann wegfallen. Ich meine, natürlich gibt es so Dinge, aber da weiß man eben auch nicht, ob die FPÖ da hingreifen will. Zum Beispiel Familienbonus, familienwichtiges Thema für die ÖVP. Wie wird man damit umgehen? Aber ich glaube, da wird die ÖVP relativ schmerzbefreit sein müssen, weil man hätte ja auch mit den anderen Koalitionspartnern viel streichen, viel sparen müssen.
Jetzt hat Herbert Kickl gestern die ÖVP zu Verhandlungen eingeladen, hat lang darüber sinniert, ob man der ÖVP vertrauen könne. Hat er da schon durchblicken lassen, welche Strategie er jetzt in den Verhandlungen verfolgen wird?
Also inhaltlich genau gar nicht, weil er über Inhaltliches eigentlich nicht geredet hat. Ich meine, diese Rede war so ein bisschen ein Best-of-Wahlkampf-Rede. Auch dieser Slogan, ehrlich regieren, kennt man ja aus dem Wahlkampf. Einfach ehrlich, einfach Herbert, kennt man auch von früher. Einfach ehrlich, einfach Jörg, also Jörg Haider gemeint. Also es war eher sozusagen ein bisschen ein Wahlkampf-Best-of. Es war natürlich eine klare und eher unangenehme Botschaft an die ÖVP, nämlich, dass man sie auf ihren Platz verweist, also dass ihr eh klar ist, dass sie hier nur Nummer zwei ist und die FPÖ die dominante Rolle spielt. Mein Herbert Kickl hat, das ist für uns Journalisten natürlich ein bisschen bedauerlich, dann auch gesagt, dass er sich Schweigen erwartet während der Verhandlungen. Also die Frage ist, wie viel wir dann auch erfahren. Also leider inhaltlich hat die Rede nichts hergegeben.
Vielen lieben Dank, Ulrike.
Bitte.
Weiteres Lesematerial zu den Sparplänen der FPÖ finden Sie wie immer in den Shownotes. Auf diepresse.com halten wir Sie außerdem zu jeder Tageszeit über die aktuellen politischen Ereignisse auf dem Laufenden. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.